Das ist keine Verschwörungstheorie. Das steht im Mainstream. Ja, dass die Armageddon wollen. Ich meine, was braucht ihr noch? Vor allem, weil der Trump immer versprochen hat, dass er keine Kriege mehr anfängt. Dass über 100 Soldaten sich darüber beschwert haben, dass ihre Oberbefehlshaber mit Armageddon argumentieren. Die Endzeitsekten wie Chabad Lubavitch, die erwarten ja den jüdischen Messias da. Und die Christlichen erwarten dann, dass Jesus wiederkommt.
Bringt euer Leben mit Jesus in Ordnung, denn er wird eure Nation zu Fall bringen.
Darum geht's gar nicht, wie die CIA das einschätzt, sondern die Israel-Lobby. Ein deutscher Politiker hat deutsche Interessen zu vertreten. Nicht amerikanische, nicht israelische und nicht russische.
Der Krieg gegen den Iran, er war nicht schnell vorbei, er wird noch länger dauern und er spitzt sich immer mehr zu. Es gibt keine Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten, verhärtete Fronten und es ist immer mehr ein religiös aufgeladener Krieg. Wir haben gesehen, der Krieg ist gestartet am jüdischen Purimfest. Das wurde auch von Netanyahu ganz besonders betont bei seiner ersten Kriegsansprache. Jetzt wird in den USA von Armageddon geredet und an einem biblischen Auftrag. Wer wäre besser berufen, dass wir uns diese Zeichen und diese mystischen Symboliken ansehen als Oliver Janich. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Lieber Oliver, servus. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute zu diesem aktuellen Ereignis sprechen können.
Ja, grüß dich Stefan. Ich darf erstmal zu deiner letzten Sendung gratulieren. Da war auch schon einiges drin. Eine sehr wichtige Sendung.
Danke vielmals. Und das wollen wir ja heute dann vertiefen. Ich habe ja ganz bewusst die Groß-Israel-Zusammenhänge und die zionistischen Argumente rausgelassen, weil es mir auch wichtig war, mal die Argumentation der USA zu zerlegen. Denn hier geht es um Geostrategie, hier geht es um Öl, hier geht es um Macht und hier geht es weniger um Menschenrechte oder ob das jetzt Islamisten sind oder ähnliches. Und dazu kommen wir ja auch gleich. Ich möchte einsteigen. Du hast auf deinem Telegram-Kanal, ich glaube, es war heute oder gestern geteilt, dass Alex Jones jetzt auch eingelenkt ist und in einem Interview gesagt hat, dass er bereut, dass er Trump in dieser Form unterstützt hat. Alex Jones ist ja einer der stärksten Unterstützer von Trump gewesen im alternativen Medienbereich in den USA. Kannst du das kurz einordnen?
Ja, also das war äußerst bemerkenswert, muss ich sagen. Also wie du gesagt hast, der hat ja Trump, ist ja Trump in allem gefolgt, ja, wofür er auch schon stark kritisiert wurde. Und jetzt hat er ein Interview mit Nick Fuentes gehabt und der hat fast geweint, ja, und hat gesagt, mea culpa, also wirklich mea culpa, das Lateinische, meine Schuld, ja, dass ich ihm die ganze Zeit gefolgt bin und ich habe halt gehofft, ja, dass er uns rettet, so ungefähr. Und das war schon recht erstaunlich. Und das ist vielleicht auch mal eine Ansage an die deutsche Epstein-Klasse. Also wer es nicht mitbekommen hat, in der ganzen Welt eigentlich, vor allem im arabischen Raum, wird jetzt gesagt, die Epstein-Klasse hat den Iran angegriffen, weil er Epstein mit seiner Mossad-Nähe und es ist immer noch nichts aufgeklärt von amerikanischer Seite von Donald Trump. Deswegen bezeichnet man diese Leute jetzt, die Epstein nicht aufklären, als Epstein-Klasse. Mhm. Und es ist ganz erstaunlich, dass es inzwischen auch eine deutsche Epstein-Klasse zu geben scheint, ja, die diesen Krieg feiern sozusagen. Dabei sind längst in Amerika, ist die Stimmung längst gekippt. Ja, das sieht man natürlich nicht, wenn man nur Mainstream-Medien liest, wobei auch da schon Kritik kommt. Ich meine, selbst vom Pentagon ist geleakt, dass Trump gesagt wurde, das kann er gar nicht durchhalten. Ja, also es gibt selbst im Mainstream da schon Widerstand, aber auch eben von früheren Trump-Anhängern und Alex Jones ist da das beste Beispiel. Und er hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass er das tatsächlich macht, weil er ja bei dem ersten 12-Tage-Krieg, weil das relativ schnell zu Ende war, aber Kritiker wie Candace Owens und andere haben ja schon lange gesagt, nee, das ist nicht das Ende, der wird den Krieg anfangen und Alex Jones kann es gar nicht fassen, dass er ihn wirklich angefangen hat und vor allem, weil der Trump immer versprochen hat, dass er keine Kriege mehr anfängt und dann jetzt als Trump-Unterstützer herzugehen, ja, wir folgen ihm jetzt nur, weil der Trump das macht, wenn er seine eigenen Wahlversprechen bricht und einen Angriffskrieg führt, einen völlig unprovozierten Angriffskrieg, vielleicht kommen wir da noch kurz drauf, das ist schon erstaunlich. Das ist da, vor allem in Deutschland, ich weiß gar nicht, was da mit den Deutschen, die es unterstützen, los ist. Warum renne ich jetzt dem Trump da hinterher? Also ich verstehe es nicht.
Ja, also darauf möchte ich natürlich eingehen. Das ist für unsere Zuschauer ganz wichtig. Ich hoffe ja, dass einige Zuschauer dabei sind, die den Krieg gut finden, die Trump die Stange halten, weil wir ja heute einfach uns diese Themen ansehen wollen und ja auch Argumente liefern sollen, dass man vielleicht mal in sich geht und überlegt, ja, kann es denn überhaupt einen guten Krieg geben? Ich habe ja in meiner ersten Sendung ganz klar gesagt, es gibt niemals einen guten Krieg. Die Opfer sind immer Zivilisten, die Opfer sind immer Unbeteiligte und Krieg provoziert Gegenkrieg, Gewalt provoziert Gewalt. Aber du sagst, ein unprovozierter Krieg, was meinst du damit? Es wird ja offiziell argumentiert, der Iran hätte seit Jahrzehnten immer wieder gefordert, Israel und die USA auszulöschen. Kann man ja dann die Gegenfrage stellen, warum haben sie es denn nie getan, wenn sie so gefährlich sind? Aber was meinst du mit unprovozierter Krieg?
Ja, also die Begründungen, die ändern sich ja ständig. Jetzt habe ich gerade ein Interview mit Professor Mörschheimer noch gesehen. Der hat auch gesagt, er weiß gar nicht, wie sie es jetzt noch begründen, weil sie ständig was anderes erzählen. Also zuerst dieses Jahr, es ist nur kurz. Dann hat der Trump gesagt, könnte auch länger sein. Und inzwischen sagen sie, also am Anfang war ja immer die Story mit der Nuklearwaffen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Inzwischen ist es, nee, die haben Raketen gebaut, die gefährlich sind. Also die wissen gar nicht so richtig, wie sie es begründen sollen, weil sie wahrscheinlich auch geglaubt haben, dass sie schon viel weiter sind inzwischen. Und der Professor Mörschheimer hat es auch ganz gut gesagt. Was ist eigentlich das Ziel für Amerika? Was will Amerika damit erreichen? Er hat gesagt, okay, Israel hat natürlich sein Groß-Israel-Projekt, kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf. Aber was gewinnt Amerika dabei? Und das Erstaunliche ist ja wirklich, das hattest du aber auch schon in deiner Sendung, dass die ja am Tag zuvor noch gesagt haben, sie wollen gar kein Uran mehr anreichern. Die haben ja verhandelt. Ja, das war ja wie beim ersten Mal, beim ersten Schlag waren sie mitten in Verhandlungen. Da haben sie auch wieder verhandelt. Und dann haben sie sozusagen praktisch das aufgegeben, überhaupt versuchen zu wollen, Uran so anzureichern, dass man es für Waffen hernehmen kann. Bisher war ja der Vorwurf immer, ja, die reichern es halt bis zu einem bestimmten Punkt an und dann dauert es nur noch so lange, bis man weiter anreichert. Mhm. Aber selbst das haben die aufgegeben und dieses Argument fällt völlig weg. Ja, das war das, was sie zuletzt angeboten haben. Und am Tag drauf ging der Schlag los. Also es gibt überhaupt keine rationale Begründung mehr dafür. Und natürlich, seit 30 Jahren erzählen die das, der Netanyahu erzählt seit 30 Jahren, dass sie jetzt kurz davor sind, die Atombombe zu haben. Was besonders erschreckend ist, meiner Meinung nach, der Khamenei, den sie ja getötet haben, der stand ja immer gegen Atomwaffen. Der hat sogar eine Fatwa, also eine islamische Rechtsmeinung rausgegeben, dass Nuklearwaffen böse sind. Und das ist auch bekannt, der war immer dagegen, das überhaupt anzustreben. Das heißt, selbst wenn es jetzt einen Regimewechsel gibt, ist die Frage, ob nicht Radikalere rankommen. Diese Frage hat auch der Mörschheimer gestellt, weil er gesagt hat, ja, was wollt ihr denn mit dem Regimewechsel? Da wird ja jetzt nicht ein treuer Israel-Freund oder Amerika-Freund rankommen. Also zum Beispiel wollen ja diesen Sohn vom Schah, der total unbeliebt ist, also der Schah war schon unbeliebt, da installieren. Der war, weil die 40 Jahre nicht im Iran. Also
Das hat Trump gestern sogar gesagt. Das hat Trump ja, wie Merz bei ihm war, auf Journalistenfragen sogar gesagt. Er hat ihn ja mehr oder weniger vor laufender Kamera absolviert, ja. Und hat gesagt, ja, die Iraner sollten sich wahrscheinlich jemanden aus ihrem Volk nehmen und nicht einen Amerikaner, der auf Iraner spielt. Also der hat ihn ja eigentlich absolviert, aber er hat ja aufgefordert, Trump in seiner ersten Ansprache, die Iraner sollen jetzt auf die Straße gehen und sich ihr Land zurückholen vom Mullah-Regime. Ja, die Iraner sind schon auf die Straße gegangen, aber sie fordern was anderes, nämlich Rache für Khamenei, ja, und zwar Hunderttausende und nicht nur dort, sondern in Indien und in allen Regionen rundherum, weil es ja viele Anhänger gibt, die ihn verehren oder ihn zumindest geschätzt haben. Das wäre so, wie wenn man in der katholischen Kirche den Papst eliminieren würde. Und das ist natürlich ein Stich ins Wespennest. Aber Oliver, das hätten doch die Geheimdienste wissen müssen. Oder ist es wieder eine klassische Verschätzung der CIA, wie das ja schon mehrfach vorgekommen ist?
Ja, also da, wie auch der Professor Mörschheimer sagt, darum geht es gar nicht, wie die CIA das einschätzt, sondern die Israel-Lobby. Das hat er ganz klar gesagt. Ja. Die sind ja ganz klar schon seit Jahrzehnten dafür. Und das ist ihm schlicht egal. Natürlich wird der Einflüsterer dann haben. Aber wie gesagt, es ist geleakt. Ich glaube, zur Washington Post, der kann man normalerweise nicht trauen. Aber ist sogar aus dem Pentagon geleakt, dass sie ihn gewarnt haben. Und normalerweise sollte das Pentagon, das ist ja neokonservativ, sollte normalerweise auf der Seite von Trump sein. Also wenn selbst vom Pentagon schon leakt, dass sie davor gewarnt haben, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Geheimdienste das gesehen haben. Wobei auch der John Kiriakou, gesagt hat, dass es inzwischen so ist, also der ist auch Ex-CIA-Mitarbeiter, der hat gesagt, inzwischen feuert der Trump einfach Leute, die missliebige Meinungen äußern. Und er meinte, zu seiner Zeit war das nicht so. Er hätte sogar mit Bill Clinton einen Streit gehabt, also hat dem Bill Clinton widersprochen. Und am Ende hat der Clinton gesagt, na okay, ich habe keine besseren Argumente, dann machen wir es halt so. Also der ist der Schlimmste, der, und man darf ja nicht vergessen, die ganzen Präsidenten vor Trump wollte Israel auch schon dazu bringen. Der hat auch, das hat glaube ich der Mörschheimer erzählt, in 2024 versuchten die den Biden auch schon da in die Falle zu locken mit zwei so Ereignissen. Und selbst der Joe Biden, das muss man schon sagen, dass der Joe Biden besser reagiert hat als der Trump. Also es ist natürlich 100% der Israel-Lobby geschuldet. Und deswegen muss ich auch sagen, warum er da in Deutschland das feiert, wenn die Israel-Lobby einen Angriffskrieg will, das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht.
Jetzt hat ja Tucker Carlson gesagt in einer ersten Reaktion, es gibt eben kein Argument aus Sicht der USA, den Iran jetzt anzugreifen. Es gibt nur ein Argument und das ist, weil Israel es will, genau wie du es jetzt gesagt hast. Und warum das in Deutschland gerade im Bereich der Rechten, der Patrioten, der Regierung, der Migrationskritiker gefeiert wird, das sehe ich geteilt. Also auf der einen Seite sehe ich hier ganz klar den verlängerten Arm der Israel-Lobby. Da ist aus meiner Sicht ganz klar die Bild-Zeitung, der Reichelt, der ja nur ein Ableger ist mit seinem NIOS und Apollo News. Die verfolgen hier einen klaren Auftrag. Reichelt hat ja mehrfach gesagt, ich liebe Israel. Und hat ja immer wieder gesagt, dass Krieg ein legitimes Mittel ist, die Bombardierung Dresdens war klasse und so weiter. Ich glaube, über die müssen wir gar nicht viel reden jetzt an der Stelle. Aber zum Fall der anderen, die eben nicht von einer Israel-Lobby bezahlt oder bestochen oder bedroht werden, die machen das aus einem inneren Antrieb, weil sie diese Islamisierung so satt haben in Deutschland, weil sie diese Überfremdung so satt haben. Und wenn man ja in Berlin, in Köln, in Frankfurt, wo auch immer sich bewegt, dann ist man ja ständig mit dieser überbordenden Islamisierung konfrontiert. Und dann hängt einem das irgendwann mal zum Hals raus und dann glauben die, ja, endlich kriegen diese Mullahs da im Iran eine Bombe aufs Dach und wir können es hier bei uns nicht lösen. Wir können sie nicht heimschicken. Remigration wird sogar für verboten und illegal erklärt. Aber da in der Ferne, das ist ja so ein psychologisches Phänomen, da soll es jetzt Trump für uns richten. Aber diese Argumentation, die geht ja zu Ende gedacht nie auf.
Ja, das ist ja der größte Unsinn überhaupt. Also ich meine, als ob man unterm Stein gelebt hat die letzten 30 Jahre. Diese ganzen Kriege im Nahen Osten haben ja die Flüchtlingsbewegungen ausgelöst. Da kommen wir vielleicht auch gleich dazu, ja, wer das in Deutschland zu verantworten hat. Also man schafft ja nur Märtyrer, jetzt den Khamenei zum Beispiel. Und die müssen ja, oder die wollen ja dann alle irgendwo hin. Und wir kennen ja unsere Politiker, die machen dann die Türen auf. Also ich verstehe den Zusammenhang gar nicht. Und du hast ja in deiner Sendung auch schon gesagt, nee, wir wollen keine Islamisierung hier. Aber wir wollen auch nicht anderen Ländern das vorschreiben, wie sie zu leben haben. Ja? Also ich meine, ich persönlich wünsche es mir, dass das Mullah-Regime im Iran zu Ende geht und die wieder so ein westliche Regierung in dem Sinne haben, dass sie sich halt normal kleiden können. Ja, man kennt ja die Bilder aus dem Iran, du hast es auch gezeigt, das war natürlich super. Ja. Aber das müssen die in ihrem Land lesen. Mit dem Argument kann ich in fast jedes Land einfallen und sagen, ja, die Regierung ist nicht so toll, wie wir sie finden. Die meisten Regierungen sind nicht so toll. Ja. Da kann ich nicht deswegen Angriffskrieg führen. Und ich verstehe das, also ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen, wenn man gerade mit dem Argument der Islamisierung, weil die kommen ja dann alle hierher und dann vielleicht noch die Radikalsten. Ja? Also ich kann das absolut nicht nachvollziehen.
Ja, man hat ja das Land über die letzten Jahrzehnte vollgepumpt mit Islamisten. Anstatt die eigenen Verräter anzugehen, die das getan haben, die das zu verantworten haben, sagt man ja, nur die Mullahs im Iran sind schuld, weil die finanzieren die Moscheen hier, die finanzieren ja Terror, die installieren sich ja Proxys. Aber wenn man dann sagt, ja, okay, dann machen wir mal Remigration. Angenommen, es würde jetzt eine Regierung in Deutschland sich zur Remigration entscheiden und mit den nicht integrationsfähigen Islamisten beginnen und den Straffälligen. Ja, wo sollen sie denn hingebracht werden, wenn jetzt dann vielleicht der ganze Nahe Osten in eine Nuklearwüste verwandelt wird, ja, die unbewohnbar ist, ja? Wo sollen die denn hin? Was tut man denn mit 2 Milliarden Muslimen auf der Welt? Will man die einfach alle wegbomben? Oder sagt man, nein, die sollen in Afrika, die sollen im Nahen Osten, die sollen im arabischen Raum dort ihre Wohnräume, ihre Staaten, ihre Länder haben. Irgendwo müssen sie ja hin. Man kann sie sich ja nicht einfach wegwünschen wie Pippi Langstrumpf oder irgendein Wahnsinniger mit Massenvernichtungsfantasien. Ja, also man muss sie ja irgendwo lassen. Ja, und das auf diese Diskussion lässt sich ja auch niemand ein. Wir haben ja mehrere Leute schon eingeladen. Es will ja keiner darüber diskutieren, weil sich die Argumentation nicht bis zum Ende ausgeht. Aber nicht nur Islamisten wollen ja die Islamisierung. Da hast du dich ja umfangreich damit beschäftigt, ja, dass es auch Kräfte gibt, die jetzt in diesem Krieg mitmischen, die ja auch die Islamisierung für ihre Zwecke wollen.
Ja, also eins wollte ich auf jeden Fall noch sagen zu dem großartigen Statement von der AfD, das ja auch kritisiert wird, ja. Von Reichelt und so weiter. Also mal eine klare Ansage. Ein deutscher Politiker hat deutsche Interessen zu vertreten. Nicht amerikanische, nicht israelische und nicht russische. Also wir beide sind ja unverdächtig, weil wir auch bei Putin sagen, wenn auch keine Putin-Fanboys sind. Ja, da hast du auch schon einige Sendungen gemacht. Da gibt's ja auch andere in unserer Blase, sagen wir mal so. Aber ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich will, dass Russland uns Gas liefert, weil das für Deutschland gut ist. Nicht, weil ich den Putin mag. So. Und es liegt absolut nicht im deutschen Interesse, was da passiert. Muss man mal irgendjemand erklären, wo das im deutschen Interesse liegt. Also liegt die AfD da genau richtig. Ich finde es also erstaunlich.
Stark.
Richtig stark. Also ich hätte gedacht, da wanken die. Aber super, ja. Und ich habe auch, sag mal, weil den Leuten, die ich da kenne, ist immer weniger bekannt, haltet bloß durch, weil das wird euch langfristig helfen.
Ja.
Das gibt langfristig Glaubwürdigkeit, ja? Dass man nicht da beim ersten Windstoß umgefallen ist, weil darauf kommt es ja dann an. Macht die AfD das, was sie sagt, ja, und ist sie konsequent. Und das ist eben konsequent deutsche Interessen vertreten. Und das Nächste, was du gefragt hast, ja, wer hat denn die ganzen Muslime reingelassen? Waren das Muslime? Gab es da irgendwelche muslimischen Milliardäre, die in Deutschland Angela Merkel finanziert haben? Ist mir nicht bekannt. Also der verstorbene Charlie Kirk, der auch ein großer Gegner von dem dem Irankrieg, der hat ja kurz vor seinem Tod gesagt, in Amerika sind es vor allem jüdische Milliardäre, die die offenen Grenzen wollen. Das ist in Deutschland, Europa nicht so einfach nachzuweisen, weil wir ein anderes Finanzierungssystem haben. Ja, man kennt natürlich George Soros, aber der ist ja selbst wiederum nicht beliebt bei den Konservativen in Israel. Aber wir wissen ja, wer die Grenzen geöffnet hat. Und das war unzweifelhaft Angela Merkel und hat damit für ganz Europa die Grenzen geöffnet. Und da habe ich mir nochmal angeschaut, wessen Lied die Frau Merkel so singt. Und du weißt ja, ich habe es vorbereitet, von wem die so Preise erhalten hat. Das lese ich jetzt einfach mal runter, aber mit dem Gedanken, wenn jemand einen Preis verleiht, eine Organisation, dann findet die Organisation offensichtlich das gut, was diese Frau macht. Das lese ich nur mal runter. Ehrenmedaille des Präsidenten ist höchste Auszeichnung Israels erhalten von Shimon Peres. Leo Beck-Preis des Zentralrats der Juden. Eric M. Warburg-Preis der Atlantikbrücke. Brauche ich nicht erklären, dass Eric M. Warburg ein Zionist war. Und ein Warburg hat ja in Amerika gesagt, wir werden eine Weltregierung bekommen, ob ihr das wollt oder nicht oder so ähnlich. Ja. Leo Beck-Medaille. Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums in Berlin. Heinz Galinski-Preis. Abraham Geiger-Preis, das war ein Rabbi, ein berühmter Rabbi. Elie Wiesel-Preis, Theodor Herzl-Preis, 2019, 4 Jahre nach der Grenzöffnung des Jüdischen Weltkongresses. Theodor Herzl, der bekannteste, der Zionist eigentlich.
Erfinder des Zionismus, ja.
Er hat es gestartet sozusagen. Buber-Rosenzweig-Medaille, 2020. Henry Kissinger-Preis, 2020. Walter Rathenau-Preis. Ehrendoktorwürde der Hebräischen Universität Jerusalem, Ehrendoktorwürde der Universität Tel Aviv, Ehrendoktorwürde des Weizmann-Instituts 2025 und, das ist eines meiner Hauptthemen, Europa Award of Merit-Medaille von B'nai B'rith, die auch unter anderem Axel Springer und Matthias Döpfner bekommen haben, und der Europapreis der Grudenhöfe-Kalergi-Stiftung. Und da kommen wir jetzt vielleicht noch drauf, was der so gesagt hat, was nicht allen bekannt ist. Aber wir sehen hier schon, das sind lauter zionistische Preise. Und niemand von diesen Organisationen hat sich irgendwie darüber beschwert, dass lauter Antisemiten ins Land kommen durch die Grenzöffnung. Weil die meisten antisemitischen Vorfälle, das ist unbestritten, da wo der Täter ermittelt wird, kommen von eingewanderten Islamisten. Da hätten diese ganze Organisation sich ja beschweren können, aber stattdessen entweder nach der Grenzöffnung einen Preis bekommen oder wenn sie vorher einen bekommen hat, hätte man das ja kritisieren können, aber es wurde eben nicht kritisiert. Also offensichtlich hat Angela Merkel das gemacht, was diese zionistischen Organisationen auch wollen. Und bei Benign Breath ist es besonders offensichtlich, da kann man auf die Webseite gehen, dass sie für offene Grenzen und für Einwanderung sind. Und ja, bei Krutenkohl für Kalergi können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen.
Ja, das ist natürlich harter Tobak, wenn man es mal so geballt hört. Ja, Benign Breath ist ja ganz eng verknüpft auch mit der ADL, der Anti-Defamation League in den USA, die sich ja eben für Toleranz einsetzen, aber immer nur für Multikulti-Toleranz in den USA oder in Europa. Diese Organisationen schulen beispielsweise auch die Polizei in Deutschland und Österreich in Antirassismusprogrammen. Aber wenn man dann sagt, ja, in Israel herrscht ja massiver Rassismus, ethnische Benachteiligung, Aggression gegen Minderheiten, etwa die Palästinenser dort, dann ist man auch ein Antisemit in deren Augen, weil man ja Israel nicht kritisieren darf. Aber zurück zur Problematik der Migration. Kutenhof-Kalergi hat ja hier einige Dinge in die Richtung gesagt. Er wollte ja schon vor über 100 Jahren die eurasisch-negroide Mischlingsrasse in Europa herbeiführen. Er hat es prophezeit, dass es so kommen wird und dass sozusagen die alteingesessenen Monarchien abserviert werden. In dieser Zeit hat er publiziert und im Zuge dessen werden auch die Völker abserviert. Und er hat ja eine Vision, ich denke, darauf willst du ja hinaus. Ja, ich kann es mir gut vorstellen, denn ich weiß ja, was er gesagt und geschrieben hat. Oliver, was müssen wir jetzt noch wissen?
Ja, also, was nicht so viele wissen, ist, dass Kalergi selber geschrieben hat, Anfang 1924 erhielt mir einen Anruf vom Baron Louis Rothschild. Einer seiner Freunde, Max Warburg aus Hamburg, hatte mein Buch gelesen, wollte uns kennenlernen. Zu meinem großen Erstaunen bot mir Warburg spontan 60.000 Goldmark an zur Ankurbelung der Bewegung während der drei ersten Jahre. Hier haben wir also eine eindeutige Verbindung von Rothschild zu Warburg, dass also die Warburgs im Auftrag der Rothschilds gearbeitet haben, um dieses von dir beschriebene Europa zu bekommen. Und Rothschild kommen wir später wahrscheinlich noch drauf, wenn wir über Frau Lerner-Spektre reden, wenn wir es nicht vergessen. Und das ist ein wichtiges Puzzlestück, weil die Rothschilds ja heute auch eine Rolle spielen. Ned Rothschild hat ja zu Trump, hat öffentlich getweetet, die sollen doch den Khamenei nach Moskau schaffen. Ja? Also nicht direkt gesagt töten, aber der ist auch dafür, den Iran anzugreifen. Und was aber weniger auch bekannt ist, was der Kalergi geschrieben hat, der übrigens laut Bernd Posselt ein jüdischer Freimaurer war. Das ist ein bisschen unklar, es gibt unterschiedliche Quellen, aber der sollte es eigentlich wissen, weil er der Chef der Europa-Union war. Der hat geschrieben, der Kalergi, nicht das Judentum ist der neue Adel, sondern das Judentum ist der Schoß, aus dem ein neuer geistiger Adel Europas hervorgeht. Der Kern, um den sich ein neuer geistiger Adel gruppiert. Eine geistig-urbane Herrenrasse ist in Bildung. Jetzt stell dir mal vor, dass irgendjemand, ein deutscher Politiker, einen Preis bekommen hat, wo das über Deutsche so drin steht. Ja, der müsste zurücktreten. Ja. Aber die hat kein Problem, diesen Preis anzunehmen, der nach dem Typen benannt ist. Und ja, vielleicht gleich noch, ich weiß nicht, wollt ihr das einspielen, was die Frau Lerner-Spektre gesagt hat?
Wir spielen das ein, weil sonst keiner glaubt, und dann erklärst du kurz die Zusammenhänge. Film ab.
I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point in time, Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive.
So, diesen Ausschnitt kennen noch einige, aber was die Leute nicht wissen, ist, dass Barbara Lerner-Spektre zusammengearbeitet hat mit The Rothschild Europe Project, also dem Rothschild Europa-Projekt. Für diese Sendung, ich wusste das auswendig noch, habe ich dann in meinem Brave-Browser eingegeben, Barbara Lerner-Spektre und Rothschild, kommt gleich als erstes, die haben nichts miteinander zu tun, das ist eine Verschwörungstheorie, da musste ich in mein Archiv gehen, das wurde nämlich gelöscht von der Webseite, aber man kann es da noch finden. Also, so wie sie das sagt, die Barbara Lerner-Spektre, da käme ja unser eins ins Gefängnis. Also das haben jetzt nicht wir gesagt, sondern das hat sie gesagt. Ja? Aber was Fakt ist, dass sie eben auch mit einer Rothschild-Organisation zusammengearbeitet hat. Und ja, und wie gesagt, nochmal, die Rothschilds sind gleichzeitig für den Irankrieg, sind ja quasi die Gründer Israels, sind aber in Europa dafür, dass wir die Grenzen aufmachen. Das ist doch schon ein bisschen seltsam.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Und das war ja auch bei den vergangenen Kriegen so, ob in Afghanistan, im Irak, in Syrien, als dann immer gegangen ist gegen den Islamischen Staat oder in Nordafrika, immer war die einzige Forderung, und da waren sich ja von konservativen Zionisten, ich nenne sie jetzt mal rechte Zionisten, bis hin zu nicht offen zionistischen Kräften wie dem Soros alle einig, dass man Korridore nach Europa machen muss, dass die Flüchtlinge natürlich in Europa aufgenommen wurden. Die Flüchtlinge in den letzten Kriegen im Nahen Osten sind ja nicht in Saudi-Arabien gelandet, die haben ja keine aufgenommen, sondern haben sie weitergeschickt nach Europa. Und man hat uns geflutet und diese Migrationswelle, die jetzt eintreten wird, wird auch wieder Europa treffen. Das kapieren ja auch die Leute, die gegen die Islamisierung sind, überhaupt nicht, ja, dass das kommen wird. Und im Iran leben wesentlich mehr Menschen wie in Afghanistan damals. Und ja, die kommen her und es ist aber offenbar im Sinne einer zionistischen Agenda oder Teile dessen, weil man muss ja sagen, der nicht hochpolitische Angehörige des Judentums in Deutschland weiß ja von diesen Dingen auch überhaupt nichts. Und er ist ja Opfer dieser ganzen Politik, ja. Weil, wie du sagst, wenn dann Angriffe kommen, antisemitische, bei Moscheen, bei Gebetshäusern oder bei Schulen, dann sind diese Opfer ja sehr oft Juden und die werden ja attackiert, weil sie entsprechend zu erkennen sind. Und die fangen ja diesen antisemitischen Hass dann ab. Aber wie passt das dann letzten Endes zusammen? Warum wollen die das?
Ja, also man kann, die Zionisten kann man eben auch nicht sagen, da gibt es eben verschiedene. Aber ich wollte jetzt nochmal sagen, wer eigentlich, das hat auch noch nie jemand so genau herausgearbeitet, wollte ich eigentlich ein eigenes Video machen, aber dann habe ich gesagt, das kann ich auch bei dir erzählen. Wer hat denn die Angela Merkel zur Kanzlerin gemacht? Und das ist ja mal interessant. Und zwar, also wenn man zurückgeht in die Anfangszeit, wo sie also darum geworben hat, Kanzlerin zu werden, von wem wurde sie am meisten unterstützt? Das ist einmal Friede Springer und Liz Mohn. Das konnte man damals in den Zeitungen nachlesen. Und Liz Mohn, also Bertelsmann, die Witwe vom von dem Bertelsmann Gründer oder Chef, die Liz Mohn selber wurde von der Universität Tel Aviv zum Ehrendoktor ernannt. Und sie selber ist in der im Kuratorium der Jerusalem Foundation Deutschland. Also auch zionistisch. Friede Springer selber, es ist interessant, Axel Springer hat sich ja offen zum Zionismus bekannt, auch Matthias Döpfner, der jetzige Vorstandschef. Beide haben gesagt, sie sind nicht jüdische Zionisten. Springer hat massiv Angela Merkel unterstützt. Und die Friede Springer selber hat den Theodor-Herzl-Preis posthum für Axel Springer entgegengenommen und sie selber erhielt die Ehrendoktorwürde der Hebräischen Universität Jerusalem für Engagement in der deutsch-israelischen Aussöhnung. Also diese beiden Frauen, und das konnte damals jeder nachlesen, dass die auf der Seite von Merkel sind. Und noch einer, der immer unterschlagen wird, das ist nämlich der Milliardär Haim Saban. Da sieht man das am Namen nicht so, klingt so arabisch, ist aber ein jüdischer Milliardär.
Ist der Putin-Typ, oder? Ist das der?
Genau.
Ah, okay.
Der hat die Mehrheitsbeteiligung an ProSiebenSat.1 im August 2003 übernommen. Und die haben auch massiv getrommelt für Angela Merkel. Und also 2 Jahre vor ihrem Amtsantritt wurden die übernommen. Und der Sabin hat ein sehr gutes Verhältnis zu Frau Merkel. Kann man zum Beispiel in Haaretz, der israelischen Zeitung, nachlesen. Da sagt er, ja, er ist so per Du. Ich kann ja sagen, hi Angela, wie geht's dir? Und sie antwortet, heim, nett dich zu sehen. Also da wird schon genug angedeutet, dass sie sich sehr gut verstehen. Und Haim Sabin ist unter anderem, das wird auch geleugnet von den Suchmaschinen, aber ich habe ein Video gefunden, wo er selber zu einer Preisverleihung von Bin Laden fährt, wo er einen Preis verliehen hat. Weiß man nicht, ob er selber Mitglied ist, aber er ist auch engstens mit Bin Laden verbunden, die, wir hatten es vorher schon, von jüdischen Freimaurern gegründet wurde und die Mutterorganisation der von dir erwähnten ADL war. Also auch hier sehen wir, wer hat dafür gesorgt, dass diese Frau Kanzlerin wird? Es ist ja wohl relativ eindeutig in diesem Zusammenhang.
Puh, ja. Angela Merkel wieder einmal unter Beschuss. Wie passt aber strategisch dennoch dazu? Da hast du ja auch recherchiert, weil, wie gesagt, also für die Juden in Europa wird es ja nicht gemütlicher. Viele haben ja Europa verlassen in den letzten Jahren aufgrund dieser Islamisierung.
Ja, aber das ist ein ganz klares Ziel. Der Zionisten war schon immer, also das kann man ja nachlesen, dass sie aus aller Welt nach Israel sollen. Ja, und das Krasseste an diesem ganzen Szenario ist, und du hast am Anfang erwähnt, da sollten wir jetzt dann tiefer reingehen, dass ja die evangelikalen, christlichen Zionisten, die wollen ja auch Armageddon, und das muss man jetzt nochmal ganz deutlich sagen, weil du es am Anfang nur angerissen hast. Es ist geleakt, und selbst die Daily Mail hat darüber berichtet, ja, dass über 100 Soldaten sich darüber beschwert haben, dass ihre Oberbefehlshaber mit Armageddon argumentieren, dass sie sagen, wir machen das, damit Jesus wiederkommt. Ja? Habe ich ja in anderen Sendungen schon öfter erzählt. Die erwarten, dass Jesus wiederkommt und ein großer Teil Israels ausgelöscht wird. Ja? John Hagee, dieser Pastor, hat ja gerade gesagt, ja, alle werden sich gegen Israel wenden und dann kommt Gott und schickt einen Hagel. Ja, es ist ja eine Menge Geoengineering auch in der Bibel, da möchte ich jetzt nicht so reingehen. Aber der erwartet tatsächlich, und der ist sehr wichtig, also John Hagee ist sehr wichtig, auch für Trump, er hat für ihn getrommelt. Der hat auch so eine Pastorin als, auch so eine christlich-zionistische Pastorin, die immer mit ihm betet. Und die erwarten alle Armageddon.
Russland muss dieses Öl finden, um eine globale Macht zu sein. Israel besitzt dieses Öl und Russland dringt bereits in den Nahen Osten vor. Was Israel nicht hat, wird Donald Trump kontrollieren. Zweitens hat Israel, was Russland braucht, um eine globale Macht zu sein, einen Warmwasserhafen für ihre Marine. Im Moment ist Russlands Marine durch die eisigen Bedingungen, die sie umgeben, eingeschränkt. Das macht ihre Schiffe unbrauchbar. Hesekiel sagt, dass Gott, Zitat, in der Wut seines Zorns ein großes Erdbeben im Land Israel senden wird, so dass die Fische im Meer und die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes und alles, was auf der Erde kriecht, vor der Gegenwart Gottes erzittern werden. Berge werden einstürzen und jede Mauer wird zu Boden fallen. Schritt 1. Dieses Erdbeben wird einen verschlingen. Ein Drittel der vorrückenden Armee, bestehend aus Russland, der Türkei und dem, was von Iran übrig ist, sowie Gruppen von Islamisten, die sich dieser marschierenden Armee in Zukunft anschließen wollen, die nach Israel kommen. Du sagst, das ist noch nie zuvor passiert. Doch, das ist es. Erinnerst du dich, als Mose vom Berg herabkam? Er hatte die 10 Gebote. Er fand sein Volk beim Ehebruch. Sie brachen die Gesetze Gottes und er warf die 10 Gebote und sie trafen den Ochsen und Gott öffnete die Erde und verschlang alle, die das Gesetz des Mose gebrochen hatten. Problem gelöst? Deine Gemeinde ist zwar kleiner geworden, aber das sind diejenigen, die das gelobte Land sehen werden. Ein Erdbeben wird kommen, um das wieder zu tun. Er wird ein Drittel dieser Invasionsstreitmacht verschlingen. Unmittelbar danach, sagt die Bibel, jeder Mann wird sein Schwert gegen seinen Bruder richten.
Das nennt man im Militärjargon Friendly Fire. Sie werden sich gegenseitig töten, weil es mehrere Armeen geben wird, die verschiedene Sprachen sprechen und unterschiedliche Waffen haben, und sie werden in Verwirrung geraten und sich gegenseitig umbringen. Du sagst, das ist noch nie zuvor passiert. Oh doch, das ist es. Immer wenn Gideon im Alten Testament in den Krieg zog, sagte Gott, blase die Trompeten und mache viel Lärm, und die Leute, die gegen dich kommen, werden sich gegenseitig töten. Genau das ist passiert. Die dritte Waffe, die Gott einsetzen wird, wenn er die Feinde Israels zerschmettert, sind Hagelsteine vom Himmel. Wenn du im Alten Testament liest, bei der Schlacht der fünf Könige, als die Kinder Israels ins gelobte Land zogen. Die Schlacht der fünf Könige versuchte, Israel zu vernichten, und Gott sandte Hagelsteine vom Himmel und tötete die meisten dieser Menschen. Die Bibel sagt in einem Vers, und die Steine vom Himmel töteten mehr als die Schwerter Israels. Der Punkt ist, Gott hat diese drei Waffen bereit für Russland, für den Iran und für die Türkei und alle, die ihnen in naher Zukunft folgen. Das wird geschehen. Da diese Sendung in Russland ausgestrahlt wird, möchte ich all meinen russischen Zuhörern da draußen sagen, bringt euer Leben mit Jesus in Ordnung, denn er wird eure Nation zu Fall bringen.
Und das Irre dabei ist ja, dass also die Endzeitsekten wie Chabad Lubavitch, die erwarten ja den jüdischen Messias da, und die Christlichen erwarten dann, dass Jesus wiederkommt. Also eigentlich müssten die ja da gegeneinander sein. Aber diese Sache, worüber ich und unter anderem Wolfgang Eckert schon seit Jahren jetzt sprechen, kann man jetzt offiziell nachlesen in der Mainstream-Zeitung, ja, dass die getrieben sind von diesen Armageddon-Vorstellungen. Dieser John Hagee sagt jetzt ganz offen, und das mal an die ganzen Leute, die es jetzt toll finden, das ist keine Verschwörungstheorie. Das steht im Mainstream. Ja, dass die Armageddon wollen. Ich meine, was braucht ihr noch? Das ist das Ziel und nicht hier Menschenrechte im Iran. Das ist absoluter Blödsinn. Ja, sie wollen einerseits Groß-Israel. Auch das hat Netanyahu offen gesagt. Ja, das kann man googeln. Ja, da hat ihm irgendeiner so eine Plakette überreicht. Ich glaube, wir hatten das auch schon. Ja, wo Groß-Israel drauf. Und er hat gesagt, willst du? Ja, das will ich. Er hat vom Kampf gegen Edom und Rom gesprochen. Also diese Leute, man muss aber dazu sagen, dass da auch zum Teil sich Leute äußern, die sowas von ungebildet in dieser Angelegenheit sind, dass man sich fast nicht wundert. Aber es gibt welche, denen sage ich es persönlich, dass es so ist. Also wenn man das nicht sieht, dass hier ein endzeitliches Szenario herbeigeredet wird. Und wie gesagt, bisher waren das Verschwörungstheorien von Wolfgang Egger, von Tilman Knechtl und von mir. Und jetzt steht es in der Zeitung. Also Leute, ihr müsst da mal aufpassen. Der Grund ist, sie wollen die Endzeit herbeiführen. Die einen wollen Jesus als Messias, der übrigens nicht wiederkommen wird, wie man in meinem Buch nachlesen kann, der auch gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern das Königreich Gottes ist in uns allen. Das Christentum ist ganz was anderes als das Judentum, nicht nur in der Beziehung. Aber da kommen also zwei Kräfte zusammen, die eigentlich mit der richtigen Bibel gar nichts zu tun haben. Und sie sagen es ganz offen. Also ich weiß nicht, was man noch alles haben will.
Also sie beschwören in den Ansprachen an die Soldaten Armageddon. Das heißt, ein Endzeitkrieg, ein entscheidender, vernichtender Krieg, an dessen Ende der Messias kommt. Die jüdischen Zionisten glauben an einen jüdischen Messias. Es gab ja diese Rabbiner, wir haben das bei Auf 1 vor 2 Jahren schon einmal gezeigt, die gesagt haben, ja, Trump ist eine entscheidende Person, der den Weg zum Messias ebnen wird. Das hängt wahrscheinlich auch dann zusammen, warum die Chabad Lubavitcher den Trump so umgarnen. Und für die protestantischen Zionisten ist es die Hoffnung, dass Jesus eben wiederkommen wird in dieser vernichtenden Schlacht. Aber eine vernichtende Schlacht ist sozusagen die Vorbedingung, damit überhaupt etwas geschehen kann. Und deswegen nehmen die das sehenden Auges in Kauf. Ich glaube, es war Israel Katz, der vor 2 Jahren schon gesagt hat, oder nach dem 7. Oktober war es, glaube ich, wir befinden uns schon im Dritten Weltkrieg und am Ende könnte Armageddon stehen. Ja, also ich glaube, es ist extrem stark aufgeladen, was wir einfach nicht verstehen können, weil das ja nicht unsere Lebensrealität ist.
Ja, eins muss ich da noch unbedingt dazu sagen. Was dazu gehört, hat uns Rabbi David Totu gesagt, Der jüdische Messias wird erst dann erscheinen, wenn Edom, Europa und das Christentum völlig zerstört sind. Ich frage Sie also, ist es eine gute Nachricht, dass der Islam in Europa einfällt? Es ist eine ausgezeichnete Nachricht. Also hier sehen wir das Bindeglied. Mhm. Es gehört nicht nur dazu, dass alle sich gegen Israel wenden, sondern dass auch Edom, Europa und das Christentum völlig zerstört wird. Und deswegen ist es eben Teil einer Strategie. Man kann jetzt nicht immer sagen, okay, ist jetzt Rothschild, sind es die, die diese beiden Strategien wollen, oder der George Soros will, nur weil er progressiv das ist, wobei der auch übrigens bei einer Rothschild-Firma angefangen hat, ja, dass die dann oft nur so tun, als ob sie dagegen sind, das kann man schwer sagen. Aber was man sagen kann, ist, dass es eben in diesen religiösen Kreisen oder wie soll man sagen, radikal religiösen Kreisen eben diese Vorstellung gibt, dass auch gleichzeitig Europa zerstört werden muss. Und das ist das, was wir ja jetzt genau sehen. Und da noch an Zufall zu glauben, ist da ein bisschen zu viel. Und wenn man dann noch sieht, dass sie den Iran im Vorfeld von Purim angegriffen haben, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf, dann geht einem vielleicht ein Licht auf.
Jetzt kommen wir gleich zu Purim. Ich habe nur kurz nachgesehen bei mir. Wir werden den Rabbi finden. Wir zeigen den auch kurz.
Le Mashiach viendra que quand Edom l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc, je vous pose la question. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle. Ça annonce l'envie de ma chère. Excellente nouvelle.
Ja, das war der Rabbi, also Oliver Janich hat ihn gerade zitiert. Ja, es sind Vorstellungen, es sind Gedankengänge, die wir nicht nachvollziehen können, über die man ja auch nicht sprechen soll. Es wird wieder gesagt werden, ja, eine brutale Antisemitismus-Sendung, genau das ist es eben nicht, sondern man möchte, dass alle Völker, alle Religionen dieser Welt müssen koexistieren können, haben ein Existenzrecht. Es gibt natürlich auch ein Existenzrecht eines jüdischen Staates, genauso aber wie es auch ein Existenzrecht von islamischen Staaten geben muss, weil wir wollen ja nicht die Leute wegradieren oder ausradieren. Ja, das sind eben die Vernichtungsfantasien von Endzeitsekten in allen Religionen. Die gibt's überall. Nur weil wir heute nicht über den radikalen Islam und den Dschihad sprechen, heißt das ja nicht, dass wir das nicht sehen und dass wir das nicht verstehen. Natürlich gibt es das dort. Über das spricht ohnehin jeder, und die Islamisierungskritiker sprechen ja nur darüber. Aber man sollte eben die andere Seite auch kennen. Purim, es war ein ganz entscheidender Zeitpunkt. Vielleicht steigen wir bei dem Thema damit ein, mit dem letzten Satz der Ansprache von Benjamin Netanyahu. Bei seiner Kriegsansprache am Samstag hat er ganz klar Bezug genommen auf den Zeitpunkt, nämlich auf Purim. Wir zeigen das ganz kurz.
Gam hayom bechag haPurim, haPur nafal. וסופו של משטר הרשע ליפול גם הוא. הנביא עמוס אומר, אריה שאג מי לא יירא. במבצע שאגת הארי אנחנו שואגים, אל תירא ישראל, כי גור אריה הלא אתה.
גוט. In dieser Ansprache auch gemacht hat, dass er mal wieder an Amalek erinnert hat. Und ich erinnere auch wieder daran, in Amalek, da ist der Befehl im Alten Testament drin, alle auszulöschen, auch die Kinder. Also er hat diese beiden Sachen verbunden. Aber die Purim-Geschichte selber ist auch sehr interessant. Also er hat zum Beispiel ein italienischer Historiker, der ja allerdings in Israel lebt, auch darauf hingewiesen, dass im Mittelalter es zu Purim um es mal so möglichst höflich auszudrücken, zu Aggressionen gab. Das ist Ariel Torf, das ist der Sohn des Oberrabbiners in Rom. Der hat also darauf hingewiesen, dass es zu Aggressionen kam während Purim, also gegen Christen. Und das hat auch eine lange Tradition, dass Christen das erkannt haben. Ja? Also zum Beispiel, also wurde es schon vor 500 Jahren erkannt, dass das Purim, sagen wir mal, eine recht aggressive Geschichte der Bibel ist. Da geht es um Esther, die es verhindert hat, laut der Geschichte, dass Juden getötet werden. Und dann wurde eben Haman, so hieß der Führer, da getötet. Und zum Beispiel Martin Luther hat sich da auch dazu geäußert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorlesen soll. Also es sind mehrere Gelehrte vom 16. bis 19. Jahrhundert, darunter Martin Luther, Johann David Michaelis sowie Wilhelm Martin Leberecht, der Wette, die sich dazu geäußert haben, dass das eine recht blutrünstige Passage ist. Soll ich mal vorlesen, was der Martin Luther geschrieben hat?
Wenn es zur Erkenntniserhellung beiträgt, ich kenne die Stelle nicht.
Okay, also Martin Luther hat geschrieben, Ihr ganzes Hoffen und Streben geht dahin, dass sie mit uns Heiden wieder einmal so umgehen könnten, wie sie zur Zeit Esthers in Persien mit den Heiden umgingen. Oh, wie lieben sie das Buch Esther, das ihre blutrüstige, rachsüchtige, mörderische Gier und Absicht so perfekt widerspiegelt. Also wie gesagt, Martin Luthers Meinung, der auch als Antisemit gilt. Ich will damit nur zeigen, dass es damals, schon vor hunderten von Jahren, eine Kritik an diesem Purim-Fest oder an diesem Purim gab und dass eben laut Meinung derer, dass eben ein symbolischer Tag dafür ist, dass eben die Heiden nicht so positiv gesehen werden. Du siehst schon, ich versuche mich hier vorsichtig auszudrücken aufgrund der Gesetzeslage in ja, unseren Ländern.
Vor allem, da möchte ich ja auch noch ergänzen, Oliver, dass Luther mag das ja gesehen haben, wie er sehen will. Wir beziehen es ja eben nicht auf, wenn er sagt die, wir beziehen es ja nicht auf alle, ja. Wir beziehen es ja nicht auf alle, sondern die, die es jetzt ja beschwören. Ja, Benjamin Netanyahu, der ist ja ein rachsüchtiger, blutrünstiger Diktator. Das ist ja vollkommen klar. Also es ist nicht allen klar, aber uns ist es klar und wir meinen es auch so, dass die Leute, die Purim jetzt beschwören, um Kinder im Iran zu töten, um einen Krieg vom Zaun zu brechen, um Raketen zu senden, die sind natürlich rachsüchtig. Also von dem her ist diese Einordnung durchaus wichtig, dass es ja eben nicht um die alle, es geht nie um alle in einer Religionsgemeinschaft, das ist natürlich absoluter Schwachsinn und das sind ja die Blödmänner, die das machen, wenn sie sagen, ja, die Islamisten, die Juden, die Christen, ist ja untauglich. Ja, das haben wir nur klargestellt für die Büttel, die dieses Video ansehen müssen, um dann zu beurteilen, ob sie den Oliver Janich vielleicht auf den Philippinen wieder mal die Tür eintreten oder ob sie mich mal abholen. Also das mal nur zur Klarstellung.
Ja, und wir haben es ja auch oft genug gesagt, ja. Und wie du sagst, Netanyahu selber hat Amalek, da haben wir aber schon drüber gesprochen, und Purim heraufbeschworen. Und eine kleine Seitennote, hat der Deutschlandfunk drüber geschrieben, dass bei den Nürnberger Prozessen, also ich lese einfach wörtlich vor, damit man mir nichts vorwerfen kann. Und als in Nürnberg die Nürnberger Prozesse zu Ende gingen, wurden 10 Leute an einem Tag, der auf Purim fiel, gehängt. Und laut der Überlieferung soll einer dieser Nazi-Verbrecher vor dem Hängen auf dem Galgen ausgerufen haben, das neue Purim der Juden. Und deswegen ist das Thema natürlich auch kontaminiert, weil die das gesagt haben. Aber laut diesem Deutschlandfunk-Artikel war das kein Zufall, dass da 10 Leute aufgehängt wurden, weil in der Bibel auch 10 Leute, ich glaube seine 10 Söhne ermordet wurden. Ja? Also lass mich so formulieren, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Sendung. Es wurde von Rabbinern Deutschland schon als Amalek identifiziert, da gab es die Nazis noch gar nicht. Mhm. Ja? Also jeder, der wahrgenommen wird als Feind, wird entweder als Amalek bezeichnet oder eben Haman. Ja? Wahrscheinlich hat auch irgendein Rabbi schon gesagt, dass der Khamenei der neue Haman ist. Also es gibt natürlich echte Bedrohungen und falsche Bedrohungen. Im Fall vom Iran, die haben noch, also die letzten, glaube 180 Jahre noch niemanden angegriffen. Also man kann sich auch sozusagen eine Bedrohung einbilden, aber diese Bedrohung heraufzubeschwören von dem Netanyahu, da geht es ja auch darum, das eigene Volk hinter sich zu bringen, sagen, ja, wir sind wieder in Gefahr, was aber gar keiner Realität entspricht, ja, weil wie gesagt, seit 30 Jahren heißt es, sie waren kurz vorm Erbauen der Atombombe. Und genauso ist es natürlich bei den Palästinensern, die auch mit Amalek identifiziert werden. Dabei ist es einfach nur ihr Land. Und die wollen in ihrem Land leben. Ja, und wir wollen ja auch, dass die Deutschen in Deutschland leben, die Palästinenser in Palästina. Aber dann wird auch wieder Amalek raufbeschworen, in Bezug auf die Palästinenser, die gar nichts dafür können, dass sie da halt geboren sind. Ja, im Gegensatz zu fast allen, die in Israel leben und jüdischer Herkunft sind. Die können ja meistens noch nicht einmal ihre Herkunft bis auf die biblischen Juden zurückführen, aber das wäre noch ein anderes Thema. Ja, jetzt ist Israel nun mal da, ja, aber die sollen sich wenigstens einigen dann mit ihren umliegenden Nachbarn. Und ich glaube nicht, dass es zielführend ist, andauernd, ich glaube, die haben jetzt in den letzten 1-2 Jahren 7 Ländern bombardiert. Ich komme schon nicht mehr mit beim Zählen. Also wenn man nicht vernichtet werden will, ist es vielleicht auch gut, sich so wie ein guter Nachbar zu benehmen. Und das kann man von der israelischen Regierung einfach nicht behaupten. Weshalb es übrigens auch einen steigenden Antisemitismus in der ganzen Welt gibt, der natürlich auch wieder gefährlich ist, weil man damit alle in einen Sack steckt. Ja. Aber das ist ja die Schuld von dem Netanyahu, wenn er das so provoziert und nicht von uns. Also
Es ist ja ein Stück weit auch alles Machtpolitik, weil Netanyahu war ja vor dem 7. Oktober schwer angezählt, innenpolitisch. Es gab ja Massendemonstrationen und ab dem 7. Oktober hat er die Nation wieder hinter sich vereint, weil ab diesem Zeitpunkt ist er jetzt im Dauerkrieg mit all seinen Nachbarn, wie du sagst, der Iran als Endgegner. In den USA zieht auch die religiöse Karte sehr stark, ist ja in den USA sehr stark aufgeladen. Alle alternativen Medien, auch die Politiker auf allen Seiten sind sehr stark religiös aufgeladen, in Israel ohne dies. Und deswegen auch immer diese religiösen Bezugspunkte. Das punktet ja in Europa, wo man den Europäern das jetzt seit 100 Jahren massiv aberzogen hat. Jede Spiritualität, jede Religiosität punktet nicht mehr so. Uns erzählen sie dann eben, ein gefährliches Virus gibt es und dafür muss man dann dieses und jenes umsetzen, um voranzukommen. Und denen erzählen sie eben, da ist der Feind und da ist Armageddon und da ist Amalek und so weiter. Also nur einmal zur Einordnung für die Zuschauer, es geht nicht tatsächlich immer nur um Religion, sondern das ist oft ein Vehikel, um voranzukommen bei Machtpolitik. Aber bleiben wir bei Purim, da sind wir jetzt abgeglitten ein bisschen.
Ja, also wie gesagt, das hat in der Geschichte, zumindest laut diesem Historiker, keinen guten Beigeschmack. Aber worauf man eben achten muss, dass sie es selber sagen. Ja, also an alle, die jetzt zuhören, und das die leugnen das einfach, ja. Netanyahu selber bezieht sich auf Purim und auf Amalek. Und dieser Paul Hagey oder auch eben Pete Hexet, ja, da habe ich auch ein Video auf meinem Kanal, vielleicht willst du es auch noch zeigen, der ist ja für die Wiederherstellung des dritten Tempels. Und der ist Verteidigungsminister. Also ich meine, Hexet, Verteidigungsminister, ist für den Aufbau des dritten Tempels. Donald Trump verbunden mit Chabad Lubavitch, die eine Endzeitsekte ist. Und dann sagen die noch selber, dass sie ihren Leuten sagen, es geht zum Armageddon. Also das, und dann sagt, ja, das sind halt, das hört man auf, ja, das sind halt religiöse Spinner oder was. Die sitzen aber am Abdruck. Die sitzen doch am Zünder. Da kann ich nicht sagen, ja, das ist, der Donald Trump ist der Präsident. Der Netanyahu ist der Präsident. Da kann ich nicht sagen, ja, das sind irgendwie gespinnerten Vorstellungen. Das sind deren Vorstellungen.
Ja. Es gibt dazu eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass die Leute das beachten sollten. Man muss es beachten, man muss es zur Kenntnis nehmen. Ja. Und man muss schon dazu sagen, wenn man sich vor 20 Jahren mit den Themen beschäftigt hat, dann haben die das nicht so offen gesagt. Oder es gab auch nicht das Internet. Weil ohne dieses Internet würden wir zum Beispiel alle Dokumente, die wir heute eingespielt haben, nicht kennen und nicht sehen. Wir würden nicht die 144 Meldungen von Soldaten, unterschiedlichen Soldaten von unterschiedlichen Stützpunkten nicht kennen, weil wir ja gar nicht die Daily Mail in Großbritannien oder die Medien in den USA lesen könnten. Wir hätten
Die Daily Mail hätte es gar nicht abgedruckt.
Genau, so weit geht's. Also durch diese Verdichtung von Informationen kommt es schneller, aber was sie auch tun, und das ist meines Erachtens seit dem 7. Oktober zu erkennen, dass sie sich selbst in eine Form von Endkampf gestürzt haben und dass sie immer mehr diese Symboliken bemühen und es immer offener ansprechen. Groß-Israel war ja vor dem 7. Oktober tatsächlich eine Verschwörungstheorie. Und seitdem betonen die das ständig. Sie sagen das ganz offen. Minister in Israel sagen, ja, wir wollen unser Gebiet erweitern. Ja, das gehört uns. Das gehört uns biblisch. Ja, der Botschafter der USA hat das gegenüber Tucker Carlson ja neulich gesagt. Ja,
ja, das war gut, dass du das noch selber sagst. Ja, das hätte ich beinahe vergessen. Dass der John Huckabee, der amerikanische Botschafter in Israel, ja, weil Tucker Carlson so drauf gepresst hat, ja, dann gesagt hat, ja klar, also denen steht das ganze Gebiet dazu, wie es in der Bibel beschrieben ist, ja, das schließt also viele Teile der arabischen Länder mit ein. Und hier auch nochmal, das ist der von Trump eingesetzte Botschafter und sagt, ja klar, steht es denen zu. Ja,
das zeigen wir zum Abschluss. Das muss man nochmal zeigen. Wir haben es ja alle auf unseren Kanälen gebracht. Wir zeigen das jetzt in dem Zusammenhang nochmal. Wie Oliver Janik sagt, es sind eben nicht Erfindungen von irgendwelchen Mystikern, die das jetzt deuten und irgendeine Zahlenkabbalistik auflisten, sondern die sagen das selbst. Film ab.
Aber dieses bestimmte Gebiet, über das wir jetzt sprechen, Israel, ist ein Land, das Gott durch Abraham einem Volk gab, das er auserwählt hat. Es war ein Volk. Ein Ort und ein Zweck. Wir können es so sehen. Christlicher Zionismus, ich möchte darauf zurückkommen. Denn dort haben wir damit angefangen.
Ich werde dich damit nicht davonkommen lassen.
Mach weiter,
weil du es dreimal gesagt hast, dass Gott diesem Volk dieses Land gegeben hat. Und es ist für mich völlig berechtigt, respektvoll zu fragen, von welchem Land du sprichst, weil ich gerade Genesis 15 gelesen habe. so wie schon viele Male zuvor. Und dieses Land, ich glaube, da steht vom Nil bis zum Euphrat, was wieder einmal im Grunde der gesamte Nahe Osten ist. Also gab Gott dieses Land seinem Volk, den Juden, oder eben nicht. Du sagst, er hat es getan. Was soll das denn genau bedeuten? Hat Israel das Recht auf dieses Land, weil du dich auf die Genesis berufst? Du sagst, das sei die ursprüngliche Besitzurkunde.
Es wäre in Ordnung, wenn sie alles nehmen würden.
Ja, das ist unser letztes Videodokument für den heutigen Tag zur Untermauerung dessen, dass Sie es immer sehr stark sagen. Ja, aber was nehmen wir von dem heutigen Interview mit? Oliver, gelingt dir ein positiver Abschluss am Ende unserer Sendung?
Ja, also das Gute ist natürlich, die Spreu trennt sich vom Weizen. Also man sieht jetzt ganz klar, ich habe da auf X gesagt, auf wen man nicht mehr hören muss. Ich meine, einige von denen sind natürlich Experten auf einem anderen Gebiet und dann kann man ihnen trotzdem noch folgen und ihr werdet die auch weiterhin einladen. Aber ich muss schon sagen, ja, die Spreu trennt sich einfach gewaltig vom Weizen. Wer hier tatsächlich für Frieden ist und wer die Dinge durchschaut, ich meine, so schwer ist es, dachte ich, ja, vielleicht einer, so hätten wir auch anfangen können, unser Interview. Ich bin ja entsetzt, was los ist. Also ich hätte es nicht gedacht. Also ich habe gedacht, das muss ja jeder durchschauen. Wir reden jetzt schon seit Jahren davon, dass die den Iran angreifen wollen. Dann greifen die den Iran an und die Hälfte, ich weiß nicht, wie viel sind, brechen in Jubel aus. Also wie ich das ich habe ja zuerst, das als Abschluss, ich habe ja zuerst gedacht, dazu muss ich gar kein Video machen. Ja, es ist ja wohl klar, jetzt ist das, was wir vor dem wir gewarnt haben, ist passiert, das ist schlecht. Und dann schaue ich auf X und da gibt es so und so viele Leute, die das feiern. Da habe ich gesagt, ja, was ist denn hier los? Und das ist das Positive. Die Spreu trennt sich vom Weizen, wir sehen jetzt, auf wen wir uns verlassen können. Und das Positivste, ich hoffe wirklich, sie kippen nicht um, weil der Druck ist enorm auf die AfD. Ich hoffe, die kippen da nicht um. Weil ich meine, jeder fragt sich ja immer, ja, kannst du die AfD am Ende machen? Und wir wissen es beide nicht, ob sie das am Ende richtig machen. Aber da muss ich sagen, Hut ab. Und da sieht man mal, wer wirklich die deutschen Interessen im Blick hat. Und das ist auch was Positives.
Und die Leute durchsteigen aus meiner Sicht auch immer mehr, wer eben der falsche Messias ist. Und wenn die Hoffnungen waren, dass Trump uns jetzt retten wird, dass er alles gut machen wird. Wie gesagt, wir sind ja eingestiegen mit Alex Jones und anderen Leuten, die ihn vergöttert haben. Alles, was er getan hat, der 12-Tage-Krieg, es war eine super Operation, weil damit hat er den großen Krieg verhindert. Alle möglichen, ja, dass es noch immer keine Epstein-Verhaftungen gibt, dass die Geheimdienste nach wie vor denselben Mist wie immer machen. Das ist ja alles eine wunderbare Strategie, weil im Hintergrund läuft ja dieses und jenes. Ich glaube, dass viele Leute, genauso wie wir ja sagen, jetzt ist Trump, die Amtszeit dauert ja nicht 100 Jahre. Also er muss ja mal auch wieder was Positives liefern. Ja, gegen CO2 und so weiter zu gehen, ist gut. Aber die Kriege zu führen, das war das zentrale Versprechen an die Welt und an seine Magerbewegung. Und das hat er ja sensationell jetzt gebrochen, dieses Versprechen. Und ich glaube, dass die Leute werden erkennen, dass es um Eigenverantwortung geht. Und diesen Weg haben wir ja mit Corona, mit vielen, vielen Leuten beschritten. Und deswegen ist es ein Scheidepunkt. Es ist eine Wende. Absolut. Und jeder sollte in sich gehen, der einen Krieg gut findet. Denn eigentlich war das ja Konsens, moralischer Konsens, dass Gewalt kein Mittel der Politik ist. Und plötzlich verfallen wir wieder in die Barbarei. Aber wir ja eben nicht und ganz viele unserer Zuschauer nicht, die froh sind, dass wir dagegenhalten. Und das werden wir auch weiterhin machen. Und wenn die Zuschauer das gut finden, dann sollen sie dein Buch kaufen, das wir ja noch im Auf-Ein-Job haben, das ja erst vor wenigen Monaten erschienen ist, wo du viele Dinge ja vorausgesagt hast, die jetzt passieren und ja noch viel, viel weiter gehst. Das werden die Leute aber dann erst beim Lesen deines Buches erfahren. Und sie sollen uns natürlich die Sendungen weiterleiten, den E-Mail-Newsletter abonnieren, uns auf den sozialen Medien teilen und wenn es möglich ist, durch eine Spende unterstützen, weil wir können das nur machen, wir können nur senden, weil die Leute spenden und weil sie uns unterstützen. Und in Zeiten wie diesen war das nie wichtiger, denn wir wollen keinen Oligarchen, der uns unterstützt. Wir wollen von keiner Partei bezahlt werden, die dann vielleicht umkippt in entscheidenden Fragen oder die uns sagt, das ist zu heiß. Wir wollen die heißen Eisen anpacken. Wir müssen es, denn nur wenn wir hinschauen können, kann man auch gewisse Dinge erkennen und dann Richtung Toleranz, Eigenverantwortung, Freiheit und Nächstenliebe handeln. Das ist die Mission. Lieber Oliver, danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Wer weiß, wie sich die Lage zuspitzt. Vielleicht sehen wir uns ja schon wieder früher, wie wir beide glauben.
Ja, danke Stefan und macht weiter so.
Bis zum nächsten Mal. Und Ihnen, werte Zuschauer, auch danke fürs Dranbleiben. Leiten Sie diese Sendung weiter, wenn Sie finden, das könnte vor allem vielen Leuten die Augen öffnen. die eben in der heute besprochenen Tonalität diesen Krieg gut finden. Wir wollen wirklich in die Diskussion und in den Austausch treten mit diesen Leuten. Wir wollen Argumente abgleichen, nicht mit dem Ziel, dass irgendjemand recht hat, sondern mit dem Ziel, dass wir Frieden auf dieser Erde erreichen. Und wir leisten alle einen täglichen Beitrag dazu. Sie leisten einen Beitrag, verbreiten Sie Frieden, gerade in Zeiten dieses irren Krieges.